Jeder Schüler hat in seiner Schultasche ein Handy, das millionenmal mehr weiß als die gescheiteste Lehrkraft, die draußen steht. Man soll sich nicht ausruhen auf der Ausrede, dass es nicht möglich ist und dass eh schon alles probiert wurde. Meine Intention war am Anfang überhaupt mit den Jungen zu beginnen. Ich wollte in der Volksschule beginnen.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Ja, ich freue mich, dass wir heute Walter Emberger bei uns begrüßen dürfen, der 2011 Teach for Austria gegründet hat. Wir starten gleich hinein. Herr Emberger, Teach for Austria, was ist das?
Ja, zuerst einmal danke für die Einladung, Frau Jeitler. Es freut mich sehr, hier bei Ihnen Gast zu sein. Irgendwann werden wir uns ja auch wieder physisch treffen können. Was ist Teach for Austria? Teach for Austria ist eine Bildungseinrichtung oder Bildungsinitiative, die vor allem in die Schulen geht, wo die jungen Menschen sind, die jetzt nicht von Glück der Geburt bevorzugt sind, also benachteiligte Bevölkerungsschichten sind. Und wir gehen dort rein, wir bringen dort rein jedes Jahr ganz frische Leute, die ein Studium haben, die schon gearbeitet haben in den meisten Fällen und die für 2 Jahre als Lehrerinnen, als Lehrer dort tätig sind und Lebenswege von Schülerinnen und Schülern verändern, positiv verändern. Und es ist etwas, das ich nicht erfunden habe, sondern nur nach Österreich gebracht habe, dass es vor 10 Jahren, als ich es gegründet habe, in 4, 5 Ländern gab, USA, England, Deutschland, Estland. Und dass es inzwischen in 60 Ländern weltweit gibt, überall das gleiche Modell, überall top junge Leute, überall 2 Jahre in Schulen als vollwertige Lehrkräfte. Und bei uns gehen wir in die Mittelschulen, neue Mittelschulen oder Hauptschulen vorher genannt und polytechnische Schulen. Und seit 1,5 Jahren gehen wir auch in Kindergärten.
Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, das nach Österreich zu holen?
Ich bin auf das Modell gestoßen in einem Artikel im Economist. Ich habe eine Recherche gemacht. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich selber bin Wirtschafter, Betriebswirt und Volkswirt und bin nach einer Laufbahn im Banking und im Consulting vor 15 Jahren ungefähr in den Bildungssektor gekommen, aber in den DCR, also ich war Professor und Studiengangsleiter für Betriebswirtschaft an einer Fachhochschule in Salzburg und habe mir nach einigen Jahren gedacht, was tue ich als Nächster? Ich gründe eine Schule und bei der Recherche für die Schulgründung bin ich auf das Modell gestoßen, das heißt Teach First UK, war 2009, war das 7 Jahre alt, sehr erfolgreich in englischen Schulen. Und ich habe mir gedacht, das ist es. Junge, tolle Leute, die jetzt nicht ihr ganzes Leben in einem Beruf bleiben, sondern relativ am Anfang ihrer Laufbahn 2 Jahre, statt dass sie Investmentbanking oder Sonstiges machen, auch was gesellschaftlich Nützliches machen, das hat sich für mich gleich erschlossen. Und ich habe beschlossen, das nach Österreich zu bringen und habe eigentlich damit gerechnet, dass es nicht geht. Habe mir gedacht, irgendwas wird es schon verhindern, ein Gesetz gibt es da sicher, weil die sind ja nicht zertifiziert und das ist ein stark regulierter Markt, wobei auch einzusehen ist, man kann ja nicht alle, die sich berufen fühlen auf die Kinder, zu den Kindern schicken, unterrichten, ist ja ein sehr verantwortungsvoller Job. Und siehe da, ich hatte das Glück, dass beim letzten Lehrermangel, das war Anfang der 80er Jahre, dass man in dieses stark regulierte Zugangswesen zum Lehrer Beruf reingeschrieben hat, wenn man nicht genug findet, dann kann man auch sogenannte Ungeprüfte nehmen. Und dieser Zusatz zum VBG, zum Gesetz, das war unser Einstieg und ist immer noch unser Einstieg. Und es gibt zu wenig geprüfte Lehrer, die sich das in den Schulen, in die wir gehen, dann auch wirklich antun. Wir sind aber am Weg, jetzt unabhängig zu werden von einem Lehrermangel. Ich bin überzeugt, den Lehrermangel qualitativ und quantitativ wird es immer geben. Der Beruf ist nicht mehr so einfach, wie er vor 50 Jahren war, weil die Kinder nicht mehr ruhig drin sitzen und wirklich sehr diverse Lasten mitschleppen, wo der Lehrer, die Lehrkraft dann den Ausgleich machen muss. Der ist ja auch Psychologe, Entertainer, Seelsorger, der ist ja nicht nur der Vermittler von Wissen. Und es hat sich ja geändert, dass das Wissen ja nicht mehr das Monopol der Lehrkraft ist, die vorne steht und der man gebannt zuhört, sondern jeder Schüler hat in seiner Schultasche ein Handy, das millionenmal mehr weiß als die gescheiteste Lehrkraft, die draußen steht. Also das hat sich stark geändert.
Ja, und wie kann man sich das vorstellen, bekommen die Lehrer, die jetzt, also die entweder Studenten oder Erwachsenen, die sich jetzt quasi für 2 Jahre zur Verfügung stellen, bekommen die eine pädagogische Grundausbildung bei Teach for Austria?
Ja, unsere Fellows, so nennen wir unsere Lehrkräfte, sind im Schnitt in den letzten Jahren 29 Jahre alt. Im Schnitt sind 40% Männer. Im Schnitt sind so ein Viertel bis ein Fünftel jedes Jahrgangs kommen aus Wirtschaftsberufen. Ein Fünftel kommt ungefähr aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich und der Rest ist über alle Studienrichtungen aufgeteilt. So von Physik hat man schon, aber auch Theologie haben wir jetzt seit 2 Jahren. Und jetzt haben wir, im Kindergarten ist zum Beispiel jetzt eine Kinderärztin, auch eine Ausgebildete, die aber nicht als Ärztin reingeht, sondern als Kindergartenpädagogin über uns. Und wir schauen uns bei den Leuten genau an, die pädagogische Eignung, und sind da sehr streng, weil es ja um sehr viel geht. Wir haben letztes Jahr 1060 Bewerbungen gehabt für 70 Positionen, die wir hatten. Also jeder 50. ungefähr, jeder 15. ungefähr kriegt dann ein Angebot von uns. Und wir schauen uns die Leute auch in einem Assessment Center einen Tag lang an, wo sie wirklich stark geprüft werden, auch wie sie auf andere Menschen wirken, aber auch wie lernfähig sie sind. Durchhaltevermögen und so weiter kannst du jetzt an einem Tag noch weniger prüfen, weil das ja längere Geschichte ist. Aber die Leute müssen in ihrem Lebenslauf schon gezeigt haben, dass sie Durchhaltevermögen haben. Und das hat man, wenn man 21 ist, hatte man schon genug Chancen, da auch was zu zeigen. Also Leute, die immer nur leicht gehabt haben oder immer nur den leichtesten Weg gegangen sind, sind bei uns dann eher nicht so vorne zu finden, weil es ist nicht leicht, was unsere Fellows in der Klasse tun müssen.
Aus welcher Motivation heraus kann man so aus Erfahrung sagen, sind es dann einfach so Lebensumstellungen oder warum kommen diese Fellows quasi und sagen, ich will jetzt einfach 2 Jahre meines Lebens was anderes machen?
Ja, es gibt Untersuchungen über diese Millennials und die Generation Z und wie immer sie genannt werden, dass die Frage nach dem Sinn in der Arbeit eine ganz große, für viele eine dominante Rolle spielt. Und die Frage, ich möchte was Sinnvolles tun, ist ganz vorne. Ich selber bin ein Babyboomer, bin 58 geboren. Also mir war bei den ersten Jobs schon wichtig, dass das auch eine gescheite Tätigkeit ist. Aber ich hätte mir nicht sagen traut bei Jobinterviews, dass mir Work-Life-Balance wichtig ist oder dass ich jetzt was ganz gesellschaftlich Sinnvolles tun will. Und das tun die und das tun sie auch sehr auch sehr konsequent und wir können das beantworten dann. Wir haben auch Leute, die schon ein paar Jahre gearbeitet haben, die besser verdient haben. Und ich habe dann neulich mit einer geredet und gesagt, du bist jetzt extra in eine kleinere Wohnung gezogen, unterrichtest jetzt in Simmering, wohnst in der Nähe deiner Schule jetzt und hast vorher eigentlich bei einer tollen Firma mit einem tollen Namen gearbeitet. Was bringt dich zu uns? Und sie hat gesagt, naja, das klang alles toll, aber sie ist 4 Jahre nur vor dem Bildschirm gesessen und jetzt steht sie jede Stunde vor 25 neuen Kids mit diversen Hintergründen, mit Riesentalenten, die entdeckt und gefördert gehören. Und sie ist viel mehr gefordert. Der Vormittag vergeht unheimlich schnell. Du kannst keine 2 Minuten das Heft aus der Hand verlieren, weil dann dann hast du es wirklich verloren. Dann bist du geliefert. Und vor dem Bildschirm ist das nicht so aufgefallen. Und sie konnte sich ihre Kaffeepausen gut einteilen, etc.
Ist es vielleicht so, also ich habe auch selber damals gab es ein Programm in Niederösterreich, fragt Jimmy, wo Unternehmer in die Schulen gegangen sind und teilweise nur 1-2 Stunden unterrichtet haben. Und ich habe mir damals schon gedacht, wow, anstrengend, also eben neue Mittelschulen, damals Hauptschulen, das war schon sehr, sehr fordernd. Ist es vielleicht sogar so, dass dieser Job Lehrer sein es eigentlich erfordern würde, dass man sagt, das kann man nur gewisse Phasen machen? Oder ist es so aus Erfahrung heraus?
Ja, Sie sprechen was an, was nicht angesprochen wird, oder mit zu wenig angesprochen wird. Es ist genau das, der Beruf ist so anspruchsvoll geworden, dass man nicht mehr als Lebensberuf machen kann. Es ist aber alles darauf ausgelegt, dass du das dein ganzes Leben machst. Auch die Bezahlung ist so, dass du ja später mehr verdienst und automatisch mehr verdienst, unabhängig von deiner Leistung, deinem Einsatz. Wäre es ja blöd, mit 40 Jahren das zu verlassen, weil du wirklich diese sogenannten Biennalsprünge versäumst, bis du in Pension gehen kannst. Und das ist nicht gut für alle, die da beteiligt sind, für die Lehrerinnen und Lehrer, die es machen, die auch wenig Chancen sehen, was anderes zu tun, weil du kannst dann Direktorin kannst du werden, in die Politik kannst du gehen, mit der Standesvertretung gehen sich ein paar Jobs aus, in der Bildungsdirektion kannst du tätig werden. Aber es ist ein sehr begrenztes Feld. Die Wirtschaft hat es noch nicht erkannt oder schätzt es auch noch nicht so wert. Und das da ist etwas, wo sowohl der Arbeitgeber als auch die Lehrer selber was tun können, um zu kommunizieren, dass sie eigentlich sehr, sehr viel können, das auch woanders gebraucht wird.
Ja, ich glaube, das ist es wäre ein schöner Ansatz auch, also da wirklich die Durchlässigkeit zu schaffen und vielleicht immer wieder in einen anderen, also in einen anderen Berufs- oder in Berufsfelder zu gehen, wo man natürlich diese Qualifikationen auch sehr gut brauchen kann. Ein weiteres Thema, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist dieses Thema Bezahlung. Ich denke mir auch immer wieder, oder in der Gesellschaft, wenn man sagt, was wird für den Mechaniker pro Stunde ausgegeben und das wird für jemanden pro Stunde ausgegeben, der unsere Kinder eigentlich, das Kostbarste, was wir haben, die Zukunft unterrichtet. Wäre Ihr Modell einfach zu sagen, wie würden Sie Schule bauen, wenn Sie das jetzt selber machen könnten, vom Preisbrett weg sozusagen?
Da habe ich ganz, ganz viel, aber werde mich einschränken. Ich habe auch viel gesehen weltweit, weil wir in über 60 Ländern sind. Und meine Schule wäre ein Haus des, Sie haben zuerst schon gesagt, der Durchlässigkeit, ein durchlässiges Haus. Also es wäre keine abgesperrte, abgeschlossene Einheit, sondern da wäre in einem Stock wäre da auch ein Büro von einem Unternehmen, wäre auch ein Seniorenheim, wären auch irgendwelche Läden. Also das wäre auch das ganze Jahr und das wäre in der Früh und am Abend in Betrieb. Weil am Abend kannst du auch Schule machen mit den mit den Älteren. Und da werden auch dort, wo die Senioren sind, die können zu den Kids kommen und umgekehrt, also dass die Generationen nicht abgesperrt sind. Und das ist möglich und das ist eigentlich auch nötig, um das Generationenverständnis und das Verständnis zwischen Schule und Wirtschaft zu stärken, weil nur wenn man sich sieht und verstehen kann, dann kann man Vorurteile abbilden und die sind groß auf beiden Seiten. Und der Lehrplan wäre halt auch anders, als er jetzt ist, weil ich würde in der Schule vorbereiten aufs Leben. Die Schule ist ja auch schon Leben, aber die Unterrichtsfächer würden jetzt nicht Geografie, Deutsch, Mathe, Englisch und Turnen heißen, sondern die Welt und Umgang mit meinem Körper, Umgang mit Technik, Umgang mit meinen Mitmenschen. Da hätte ich schon sehr vieles abgedeckt, was Leute später brauchen.
Es klingt noch nach sehr, sehr vielen möglichen Projekten.
Ja, es ist so viel zu tun und Gott sei Dank kann es auch getan werden. Also man soll sich nicht ausruhen auf der Ausrede, dass es nicht möglich ist und dass eh schon alles probiert wurde. Wir leben in einer Umbruchzeit. Das Virus gibt uns jetzt den letzten Rest in einigen Bereichen, so wie bei Homeoffice, Distance Learning, bargeldlos zahlen, was jetzt plötzlich alles möglich ist. Man muss da auch Chancen sehen. Und ich glaube auch, neue Schulbauten sollten dann nicht nur 8 Monate im Jahr tätig offen sein und da ein Schulwart, der die engagierten Lehrer am Nachmittag rauswirft, weil er Ruhe haben will. Und
Relikte der Vergangenheit.
Ja, hoffen wir es.
Mittlerweile gibt es ja, wie Sie gerade erwähnt haben, nicht nur das Schulprogramm, sondern davor auch das Kindergartenprogramm. Jetzt sagt man ja, in Österreich ist sehr viel Bildung vererbt. Ich selber zum Beispiel sehe aber auch, also als in meiner Familie erste Akademikerin, dass man schon auch eigentlich so einen freien Hochschulzugang, wie in Österreich gibt es fast nirgendwo, ja, die Möglichkeit, ein Studium zu machen. Dennoch ist es so, dass wir die Zahlen kennen, dass es doch Bildung vererbt ist. Ist das die Intention gewesen, schon im Kindergarten zu beginnen oder warum hat das Kindergartenprogramm gestartet?
Meine Intention war am Anfang überhaupt mit den Jungen zu beginnen. Ich wollte in der Volksschule beginnen und in der Volksschule kamen wir nicht zum Zug, weil es genug Volksschullehrerinnen, da bleibe ich bei der weiblichen Form, gibt. Also da gibt es keinen Lehrermangel und es gibt inzwischen in einigen Regionen schon Volksschullehrermangel und der Idealfall, dass ein Kind in der Volksschule vier Jahre dieselbe Lehrperson hat, ist in den größeren Städten schon gar nicht mehr gegeben. Aber es ist der Mangel jetzt nicht so groß. Der war einfach in den neuen Mittelschulen so groß geworden. Darum hat man dort die Chance zu starten. Ich würde sehr gerne in die Volksschule auch gehen. Und es gibt die Untersuchung des Wissenschaftlers Heckmann, der das, was wir alle geahnt haben, nachgewiesen hat, auch empirisch, dass je früher die Intervention ist, also je früher man tollen Unterricht, tolle Lehrkräfte hat, umso besser ist die Wirkung. Also je später, umso mehr Reparaturarbeiten musst du machen bei älteren Jugendlichen. Aber bei Kindergartenkindern geht es darum, deren Lust am Lernen einfach nicht abzutöten, die Zeit zu nutzen. Und das muss ja nicht per Drill gelernt werden im Kindergarten, sondern die lernen spielerisch und so schnell und auch Sprachen schnell. Deswegen wollte man auch in den Kindergarten. Die Lücke dazwischen, die Volksschule, haben wir eben nicht schließen können, bisher aufgrund des mangelnden Lehrermangels dort.
Welche Erlebnisse, vielleicht so konkrete Erlebnisse hat man oder eines herausgepickt, diese Highlights, wo man sagt, die berührenden Dinge an dem, was man hier geleistet hat, also diese Motivation, die man den Menschen geben kann, vielleicht irgendeine Geschichte dazu.
Ja, Die echten Geschichten unmittelbar erleben es ja unsere Fellows täglich. Und ich kriege ja da wirklich nur ganz, ganz wenig mit, wenn ich mal mit einem Fellow zu tun habe und der mir zeigt, was er am Schulende für Briefe von den Schülerinnen und Schülern kriegt. Das ist herzzerreißend. Und besonders zerreißend ist es, wenn sie am Schulende sagen, ja, das waren jetzt 2 Jahre und ich gehe jetzt wieder weg. Da sieht man, was für eine Vertrauensperson die Fellows geworden sind. So ein persönliches Highlight von mir hatte ich zum Beispiel bei Begegnungen mit Direktorinnen. Da kam eine Direktorin auf mich zu am Rande einer Veranstaltung und sagt, sind Sie der Herr Emberger? Sage ich, ja. Und denkt man, was habe ich falsch gemacht? Da sagt sie, was ist, also, der will mir vorstellen, ich bin Direktorin da in Transdanubien. Und seit ich Fellows in der Schule habe, weiß ich, warum ich Direktorin geworden bin, weil mit denen kann man so gut Schulentwicklung machen. Also sie hat dort junge Leute, die einfach engagiert sind, über das übliche Maß hinaus. Und das sage ich, man kann nicht von jedem Mitarbeiter verlangen, dass er über das übliche Maß hinaus engagiert ist, weil er eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter ist. Aber in so Berufen, wo eben die Leidenschaft, wo es wichtig ist, dass man sich berufen fühlt, ist es einfach wichtig, dass man die Leute dann auch hinbringt und die dann sich entfalten lässt. Also es war ein Highlight für mich. Oder bei einer Veranstaltung, als wir die Ergebnisse unseres EU-Projektes vorgestellt haben, wir haben so ein 3-jähriges EU-Projekt gemacht, wo auch von der Universität Duisburg-Essen nachgewiesen wurde, dass Fellows, Quereinsteiger wirklich gut sind, wirklich Ergänzendes in die Schule bringen und für die Kids unheimlich viel bringen. Und es war so ein Podium und wir haben die Ergebnisse vorgestellt und der Professor Abs aus Duisburg hat die Ergebnisse vorgestellt und es steht jemand auf und stellt eine Frage und sagt, ja, aber was sagen die Direktoren, was sagt das Schulsystem dazu? Und da sind einige Leute drin gesessen aus dem sogenannten Schulsystem im Publikum und es steht eine Direktorin auf und sagt, also sie hat die Ergebnisse ihrer Schule und was die Kinder können, wenn sie mit 15 Jahren die Schule verlassen, hat sich dramatisch verbessert, seit sie Fellows in ihrer Schule hat. Und das ist nicht, weil die pädagogisch was anders oder Neues machen, sondern weil du einfach dann weitere engagierte Leute bei dir hast. Also wir haben einige Fans im sogenannten System, die man ja braucht, um wachsen zu können und die auch mir seelisch sehr gut tun, weil was nützt, wenn nur ich weiß, dass das gescheit ist, was ich mache. Also, aber ich habe, während wir hier sitzen und reden, weiß ich, dass 120 aktive Fellows plus noch circa 100, die aus den ersten Jahren, die verlängert haben, die wahrscheinlich eher lange, vielleicht sogar ihr ganzes Berufsleben jetzt Lehrpersonen sind und ihren Traumberuf gefunden haben, dass die mit den Kindern arbeiten, an den Kindern arbeiten und das ist
schön,
das ist echt,
wunderschön.
Echt schön, ja. Vielleicht noch eine Geschichte.
Ja,
ich habe einen Vortrag gehalten über Teach for Austria und es kommt nachher eine sehr vornehme Dame auf mich zu und sagt, ja, sie hat da ein Unternehmen und sie kriegt keine gescheiten Lehrlinge und sie war auch schon bei den Schulen, aber die Lehrer interessiert das nicht, dass sie Lehrlinge braucht. Und sie hat gesagt, wenn ihre Fellows so sind, wie sie beschreiben, dann müsste sie doch interessieren, was die nachher machen und sie hätte Lehrstellen. Und habe ich gesagt, ja, wo sind sie? Das war da 15., 16. Bezirk. Dann habe ich geschaut, wer von unseren Fellows ist in dem Bezirk, in einer Schule und habe denen geschrieben, wenn es jemand habt, schickt es von den 15-Jährigen, dann wäre das eine Möglichkeit für einen Lehrberuf. Dann kam, ich habe das Ganze dann vergessen, nach einem halben Jahr bekommen wir 1600 Euro von dieser Dame und sie schreibt mir, ja, sie hat jetzt einen Lehrling gekriegt auf die Art, und das ist einer mit Nicht-Deutsch als Muttersprache, und sie hätte sonst einen Personalberater, dem zahlt man ja 3 Monatsgehälter, also 3 Lehrlingsentschädigungen, das kam auf diese 1600 Euro, überweist sie uns und danke. Und wir hatten dann das Problem, dass wir, wie wir das verbuchen, dass das war dann eigentlich eine Spende und kein Honorar, weil wir keine, Tätigkeit habe ich beim Gründungsvertrag, bei der Urkunde nicht gedacht. Und nach ein Jahr später hat sie wieder gebraucht und ihr wieder geschrieben und sie hat wieder gekriegt. Und sie hat mir vor einem Jahr hatten sie so eine Firmen-Jubiläumsbroschüre und ich schlag die auf und da sind 2 ehemalige Schülerinnen unserer Fellows drinnen als Musterlehrlinge. Also da haben wir wirklich
schön, das sind wirklich schöne Erlebnisse.
Ja. Es ist Baustoffhandel, also jetzt nicht, woran die Kids denken, die arbeiten sicher lieber bei A1 und mit Handys. Ja. Es braucht auch im Baustoffhandel Leute, die das machen, und das ist ein sehr solides Gewerbe, den es in den letzten 10 Jahren auch sehr, sehr gut gegangen ist.
Und hoffentlich weiter gut geht. Generell, eine generelle Frage, wie finanziert sich Teach for Austria?
Ja, die Fellows bekommen ein Gehalt, ein Lehrereinstiegsgehalt mit einem kleinen Abschlag. Das bekommen sie direkt, weil sie haben ja eine direkte Anstellung bei der Bildungsdirektion. Teach for Austria muss aber diese Fellows suchen, finden, ausbilden, begleiten. Über die 2 Jahre sind für 15 bis 17 Fellows jeweils eine Trainerin, ein Trainer angestellt, der nur in die Schulen fährt, nur beobachtet, Feedbackgespräche macht, die aus- und weiterbildet, das unser Leadership-Programm macht. Das kostet alles. So kostet unser Fellow 20.000 Euro über die 2 Jahre. Und wir finanzieren das privat und öffentlich. Am Anfang habe ich alles privat finanziert. Das ging, im ersten Jahr war das 100% von der Industriellen Vereinigung, der ich sehr dankbar bin dafür. Und inzwischen ist das von vielen industriellen Stiftungen, ein paar privaten, die das finanzieren, die 3/4 finanzieren. 1/4 ist öffentlich finanziert und das sind die Länder, in denen wir sind, also Niederösterreich, Oberösterreich, Wien jetzt, ist das erst am Anfang, das ist, da platzieren wir die meisten, da sind wir auch in Gesprächen. Und die Privaten, die uns finanzieren, finanzieren das, weil sie es für eine gute Sache halten. Die haben also keinen direkten Nutzen davon.
Ja, weil ihre Kinder vielleicht dann oft,
ihre Kinder sind woanders,
in die Privatschule gehen.
Ja, und wir schauen auch, dass alle, die uns unterstützen, bevor sie das entscheiden, einmal in der Schule waren und nicht nur
sich
hinten
die Brennpunktschulen
sitzen,
selbst auch ansehen.
In der Schule auch eine Stunde halten. Und das ist oft augenöffnend. Die haben wirklich schöne Erlebnisse, weil die Bilder, die man hat, ist, dass das recht eine verlorene Jugend ist. Da sind wache Augen drinnen, da sind ganz tolle junge Leute drin, die eine Chance verdienen. Und das sehen unsere Unterstützer dann auch so. Und ich bin dankbar, dass es so viele gibt, die uns unterstützen, jetzt ohne diese Gegenleistung, weil sie es auch sagen, dass sie gesellschaftlich sich verantwortlich fühlen. Meinem Unternehmen geht's gut, meiner Stiftung geht's gut, dann möchte ich da was tun. Ein Unternehmen, dem es nicht gut geht, kann es sich eh nicht leisten.
Ja. Sie haben ein ganz ein schönes prägendes Erlebnis dargestellt auf der Website, als Sie in eine Schule gegangen sind und ein kleiner Bub gekommen ist und gefragt hat, ob Sie einen guten Job haben.
Ja, weil im Anzug da gesessen bin, weil ich gerade einen Firmen-CEO in diese Schule, also im 10. Bezirk in der Albin-Hanson-Siedlung gebracht habe. Und während der geredet hat, ich glaube sogar, es war nein, ich müsste den falschen Namen jetzt sagen, der hat mich dann gefragt, ja, sie haben einen guten Job und wie kommst du drauf? Und dann sind wir so ins Reden kommen und der, ich würde den nie treffen sonst. Allein, dass er mich angesprochen hat, der hat sich schon was traut, so ein grauhaariger Mann im Anzug, da tuschelt man ja eher, aber der ist offensiv losgegangen und sehr wertschätzend. Fand das echt gut, aus dem wird was. Aber man muss ihm auch die Chance geben.
Mhm. Und er hat, er hat dann so Antwort gegeben, wenn man schöne Anzüge tragen kann, dann muss man einen guten Job haben, weil man sich nicht schmutzig machen muss.
Ja, das war auch mein Ding, das Credo meiner Großmutter, dass ich was lernen soll, damit ich mich nicht schmutzig mache. Wobei ich das falsch halte, weil meine Onkels waren damals in der Lehre, ich war viel bei der Großmutter, und der eine war Tischler, der andere Elektriker, die sind halt um 5 am Abend immer heimgekommen und haben sich mit Terpentin die Hände gewaschen, weil sie so schmutzig waren. Und ich finde, wir brauchen Leute, die unser Dachdecken, unsere Stromkabel sich auskennen und die das machen. Und das sollten auch die Schlauesten sein, die das machen. Und wir brauchen irgendwie
weniger. Ja, und wir wissen heute doch alle, dass man genau in diesen Bereichen wirklich wesentlich mehr verdienen kann als mit irgendeinem Orchideenstudium.
Ja, das weißt spätestens, wenn dein Strom daheim ausfällt. Dann rufe ich nicht den Politologen an, der im Taxi unten sitzt, sondern rufe jemanden an, der mir den Preis diktiert.
Ganz genau, genau. Jetzt noch einen Ausblick, was kann aus Teach for Austria noch werden, wenn Sie auf, sagen wir jetzt mal, in 10 Jahren zurückschauen, was möchten Sie dann gerne sagen können?
Ja, 10 Jahre vergehen so schnell, Frau Eitler. Ich warne Sie nur, weil ich habe schon einige Jahrzehnte hinter mir. Aber in 10 Jahren kann man andererseits auch wirklich viel machen. Also ich kann jetzt schon zurückschauen. Ich möchte aber in 10 Jahren zurückschauen und sagen, Teach for Austria ist immer noch dieses Unternehmerische, dieser Unternehmergeist, der die Leute anzieht, die genau das machen wollen und diesen Spirit haben. Und Teach for Austria hat es geschafft in 10 Jahren, dass nicht nur zu Teach for Austria, sondern überhaupt in den Lehrerinnenberuf die Leute strömen, die jetzt Lehrer sein noch eher als nicht ihrer würdig sehen, weil man sie ja oft entschuldigen muss, dass man Lehrer ist. Das ist in 10 Jahren nimmer, sondern du wirst bewundert, dass du Lehrerin oder Lehrer bist. Und die gehen gern in die Schule, in ihre Arbeit und überlegen, ob sie in 5 Jahren dann vielleicht dann zu IBM gehen oder sonst wohin gehen, weil sie dort auch gebraucht werden. Und die Kids gehen auch alle gerne in die Schule. Das ist möglich und es ist so schade, dass so wenig gern in die Schule gehen, sowohl dort arbeiten als auch dort lernen, weil man verbringt einen großen Teil seiner Zeit dort und ein großer Teil unserer Zukunft wird dort gestaltet und das sollte viel, viel lustvoller sein. Die Kids haben es wirklich verdient und wir alle haben es uns verdient und wir brauchen es als Gesellschaft, dass wir den Bereich in Ordnung haben.
Und zum Abschluss eine Botschaft oder ein Motto oder eine Botschaft für die Welt, die wir noch rausschicken wollen.
Eine Botschaft für die Welt? Oh. Mhm. Ja, da können wir nur so platte Dinge, fällt mir was Plattes ein. Aber dieses SDG 4 mit Bildung und gute, qualitätsvolle Bildung für alle, das können sich so viele nicht vorstellen, weil sie, wenn man Bildung als Nullsummenspiel sieht, und man denkt, wenn meine Kinder eine gute Bildung haben, ist gut, aber das geht halt auf Kosten von anderen, aber ich muss schauen. Nein, das ist ein Spiel, wo alle gewinnen, wo man nur gewinnen, wenn man dieses unterste Viertel auch anheben. Und das ist Das ist möglich, das ist nötig und wir sollten uns dem nicht mehr verschließen, weil wir, die das sehen und die das entscheiden können, wir haben unsere Kinder eh nicht im untersten Viertel unten. Jetzt könnte man sagen, uns geht uns nichts an, es geht uns alle was an. Spätestens, wenn wir dann einen Elektriker brauchen, weil kein Strom da ist.
Gut, dann vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke sehr. Und wir freuen uns, wenn unsere Hörerinnen und Hörer auch nächste Woche wieder dabei sind.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.